ARD. Überall Grenzkontrollen. Was genau hat die Bundesregierung vor?
Kein erhöhtes Krebsrisiko durch Handystrahlung. Das belegt jetzt die größte jemals dazu angefertigte Studie.
Und es gibt immer weniger Postfilialen. Welche Lösungen sind da in Sicht?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, heute ist Dienstag, der 10. September. Wir sind in Köln, Marlies Schaum und ich in Erfurt, Lars Sänger. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen auch von mir. In der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr uns so gerade hört. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr wisst ja, dass wir alle jederzeit entscheiden dürfen, wen wir in die Wohnung oder zu uns nach Hause lassen und wen nicht. Die Frage ist nur, darf Deutschland das eigentlich auch? Das wollen wir heute Morgen mal klären, denn Innenministerin Nancy Faeser, die hat gestern gesagt, dass ab Montag an allen deutschen Außengrenzen kontrolliert werden soll, wer rein will. Also wirklich vom Osten bei Lars, Polen, Tschechien, einmal runter in den Süden, an Österreich, Schweiz, Frankreich vorbei und dann hoch zu mir hier im Westen, an Belgien und Luxemburg und den Niederlanden lang, bis hoch wirklich in den Norden zur Grenze zu Dänemark. Und das alles nicht, weil jetzt wieder Olympische Spiele sind oder Europameisterschaft, sondern weil Deutschland mindestens 6 Monate lang kontrollieren will, wer reinkommt. Und alle, die nicht Einwohner der Europäischen Union sind oder kein Visum haben, die sollen an diesen Außengrenzen erstmal gestoppt werden.
Ja, und zwar unter anderem deshalb, weil die Städte und Kommunen überlastet sind. Das sagen die schon lange, jetzt eben auch die Innenministerin. Tenor, die Kommunen wissen nicht mehr, wo sie all die geflüchteten Menschen unterbringen sollen. Sie hätten nicht genügend Geld, nicht genügend Personal, um sie zu kümmern. Und das ist tatsächlich ja auch schon seit Jahren immer wieder mal Thema gewesen. Faeser sagt jetzt auch, dass die sogenannte irreguläre Zuwanderung begrenzt werden müsse, weil die innere Sicherheit Deutschlands gefährdet sei. Die Frage ist nur, reichen diese Gründe aus, damit Deutschland an all seine Grenzen ran darf und diese auch kontrollieren darf? Nach deutschem Recht wahrscheinlich schon, aber Deutschland ist eben auch Teil der Europäischen Union und die sagt eigentlich, Grenzkontrollen sollen die Ausnahme sein und maximal ein halbes Jahr andauern.
Ich sag mal so, wenn es jetzt nur um Kontrollen an Grenzen gehen würde, wäre das vielleicht nicht so ein Ding und die EU würde das vielleicht akzeptieren. Aber der Plan ist ja auch, dass Deutschland sehr viel mehr Menschen als jetzt schon an den Außengrenzen wirklich direkt abweisen will. Und das geht nur, wenn es hier bei uns eine sogenannte besondere Notlage gibt. Also so eine Notlage wäre zum Beispiel, dass die öffentliche Ordnung nicht mehr aufrechterhalten werden kann oder dass die innere Sicherheit gefährdet ist. Also wirklich, dass der Bestand des Staates in Gefahr ist. Das muss dann auch begründet werden. Eventuell müssten sogar Gerichte darüber entscheiden, ob es gut begründet ist.
Ja, bis jetzt darf die Bundespolizei nur die Menschen an deutschen Grenzen abweisen, wenn die rein wollen, keinen Antrag auf Asyl stellen möchten und das auch in noch keinem anderen Land der EU schon getan haben. Die müssen dann wieder umdrehen. Alle anderen muss Deutschland bis jetzt streng genommen reinlassen, damit erstmal überprüft werden kann, woher sie kommen, wo sie in Europa zuerst angekommen sind und ob dieses Land die Asylsuchenden dann vielleicht auch wieder aufnimmt. So eine Überprüfung, die dauert, das muss man wissen, im Moment im Schnitt 5 Monate.
Und die Idee hinter so einer Überprüfung ist ja, dass all diese Menschen, die Asyl suchen, eben nicht einfach irgendwie so ziellos in der Europäischen Union herumirren, ne? Also von der einen Grenze zur nächsten. Weil Deutschland eben sagt, ja, nee, bei uns darfst du nicht rein, also bitte zurück nach Österreich. Und dann sagen die auch, nee, hier bei uns bitte auch nicht weiter und so weiter und so weiter. Und das wiederum, also mit diesem Zurückweisen, ist jetzt aber auch ein Knackpunkt bei den neuen Plänen. Denn wenn Deutschland nicht mehr 300.000 Menschen ins Land lässt, wie jetzt, ne, die hier Asyl suchen, sondern nur 100.000 oder noch weniger, wie die Union das fordert und wie die FDP das auch gut findet. Wohin dann mit all diesen Menschen, wenn man sie direkt an der Grenze stoppt? Also Österreich zum Beispiel hat schon gesagt, wir nehmen die nicht auf.
Ja, es könnte sein, dass dann so ein Land wie Österreich zum Beispiel oder auch Luxemburg oder Polen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Wenn wir anfangen, Menschen an den Grenzen massiv zurückzuweisen, bis das geklärt wäre, würden Monate vergehen. Das steht schon mal fest. Und in der Zeit machen unsere europäischen Nachbarn vielleicht dann auch das, was wir vormachen. Sie könnten ihre Grenzen ebenfalls vorübergehend dicht machen und Menschen zurückweisen.
Also dieser Nachahmereffekt, vielleicht hätte der eine abschreckende Wirkung. Also vielleicht würden sich dann weniger Menschen außerhalb von Europa auf den Weg zu uns machen, um hier Schutz zu suchen. Das hoffen zumindest die, die eben möchten, dass wir stärker kontrollieren und dass Deutschland weniger Asylsuchende ins Land lässt. Aber so weit sind wir noch gar nicht, denn Innenministerin Faeser hat bis jetzt nur gesagt, dass ab Montag eben an allen deutschen Außengrenzen kontrolliert werden soll und dass generell mehr Menschen zurückgewiesen werden sollen.
Ja, konkrete Zahlen, also wie viele Zurückweisungen sie erwartet, das hat Nancy Faeser noch nicht gesagt. Und auch, wie sie die Maßnahmen rechtlich gegenüber der EU begründet, ist noch offen. Spannend ist außerdem, heute soll es noch ein Treffen der Ampelregierung mit CDU und CSU geben. Die Unionsparteien, die machen ja nämlich großen Druck und fordern diese Zurückweisungen im noch größeren Stil. Hintergrund ihrer Argumentation ist möglicherweise auch, dass sich eine Mehrheit der Deutschen einen Kurswechsel in der Migrationspolitik wünscht. Ja, egal wie es ausgeht, wenn es konkrete Ergebnisse gibt, dann erfahrt ihr das natürlich auch hier bei uns.
Und ihr könnt uns gerne aber auch sagen, wie ihr das alles findet. Also findet ihr das gut, dass an deutschen Grenzen ab Montag stärker kontrolliert wird? Gebt euch das vielleicht ein gutes Gefühl oder seid ihr da eher sehr kritisch? Seid ihr vielleicht sogar davon betroffen, vielleicht als Pendler? Gerne schreiben oder uns was aufsprechen. Das geht bei WhatsApp, es geht per Mail. Alles ist möglich. Und wie, das findet ihr natürlich in den Shownotes.
Unsere Kurznachrichten.
Wer bei seinem Arzttermin nicht auftaucht oder unentschuldigt fehlt, der soll zahlen. Das fordert die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Es gibt das aktuell vereinzelt auch schon. Also einige Praxen verlangen von ihren Patienten eine Art Strafgebühr in Höhe von 40 bis 100 Euro, weil geblockte Termine für andere Patienten eben nicht mehr zur Verfügung stehen.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Luftangriff in einer humanitären Zone im südlichen Gazastreifen durchgeführt. Bei dem Beschuss einer Kommandozentrale der Hamas sind demnach ranghohe Terroristen der radikal-islamischen Palästinenserorganisation getroffen worden. Laut Vertreter des Zivilschutzes im Gazastreifen sind nach dem Angriff Dutzende Tote und Verletzte geborgen worden. Mindestens 20 Zelte sollen in Brand geraten sein.
Der Europäische Gerichtshof, der fällt heute milliardenschwere Urteile zu Google und Apple. Bei Google geht es um eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 2,4 Milliarden Euro. Die EU wirft Google nämlich vor, seine Marktmacht zu missbrauchen. Bei Apple geht es um 13 Milliarden Euro und zwar Steuernachzahlungen. Der Vorwurf hier, Irland begünstige den Konzern, damit er eben im Land bleibe.
So, jetzt kommen wir zur Gretchenfrage der Handynutzung. Wie hältst du es mit dem Smartphone im Schlafzimmer? Marlies, wie ist bei dir?
Also ich habe das da liegen, fühle mich aber manchmal ein bisschen komisch dabei. Ich nutze das halt als Wecker. Also so, deswegen liegt es da halt.
Ja, geht mir ja ganz ähnlich. Ne? Ich habe aber auch schon so oft gesagt bekommen, dass die Handystrahlung zum Beispiel Hirntumore auslösen kann. Schon allein aus purer Angst davor habe ich deshalb mein Telefon, wenn es geht, eben nachts meistens in einem anderen Zimmer liegen.
Ja, das mit der Strahlung ist auch mein Thema. Und wir beide sind nicht alleine, so viel können wir schon mal sagen. Wir sind nicht der Club der einsamen Handyängstlichen. Denn tatsächlich ist es so, dass viele Leute denken, dass Handystrahlung vielleicht dazu führen könnte, dass man dadurch eher an Krebs erkrankt. Aber deutsche Forscher haben jetzt herausgefunden, in wirklich der größten Studie, die jemals dazu angefertigt worden ist, dass Handystrahlung nicht zu einem erhöhten Risiko für Hirntumore führt.
Das klingt ja erstmal beruhigend, oder? Also wir schauen jetzt uns auch gleich mal genauer an, wer diese Studie durchgeführt hat und wie sie gemacht wurde und vor allem, was genau da eigentlich rausgekommen ist.
Also hinter allem steckt die Weltgesundheitsorganisation, die hat das in Auftrag gegeben, aber deutsche Forscher waren eben beteiligt, zum Beispiel beim Bundesamt für Strahlenschutz, das ist in Cottbus. Einer davon ist Dan Barken und der hat sich dann bei den Kollegen vom RBB auch dazu geäußert, zum Beispiel auf diese Frage, heißt das jetzt, dass wirklich von Mobilfunkstrahlung überhaupt keine Gefahr ausgeht?
Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Aussage natürlich nur sehr, sehr schwierig bis gar nicht tätigbar, also diese uneingeschränkte Entwarnung. Was man aber ganz klar sagen kann, ist, dass wir aus aktueller Sicht basierend auf all der verfügbaren Evidenz, also auf all der verfügbaren Beobachtungsstudien zu diesem Thema davon ausgehen können, dass wir keinen Zusammenhang sehen zwischen der Nutzung von Mobilfunk und Hirntumoren. Und das können wir mit einer sehr hohen Sicherheit sagen.
Und das Gute ist, das gilt auch für Tablets oder die schnurlosen Festnetztelefone, die soll es ja auch noch geben.
Ja, zumindest vereinzelt wahrscheinlich. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht können wir auch nochmal zusammenfassen, um was es sich da genau für Erkenntnisse handelt. Das ist nämlich die sogenannte Meta-Studie. Dabei werden bereits existierende Studien überprüft und zusammengefasst. In diesem Fall sind 4 Jahre lang etwa 5000 Studien untersucht worden. Und damit ist das jetzt eben die bisher umfassendste Forschungsarbeit, die jemals zu diesem Thema gemacht worden ist.
Das beruhigt mich irgendwie, Lars, muss ich ein bisschen sagen. Ja. Und vor allem das Smartphone direkt am Kopf ist ja das eine. Das andere ist ja manchmal auch diese Sorge vor den Mobilfunkmasten und deren Strahlung. Da ist ja auch immer wieder spekuliert worden, ob das vielleicht mögliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben könnte. Aber selbst dazu haben die Forscher um Dan Barken jetzt ganz neue Erkenntnisse.
Wenn es jetzt allerdings zur Frage kommt, ob mögliche gesundheitliche Auswirkungen im Zusammenhang der Masten zu erwarten sind, können wir insbesondere basierend auf unseren aktuellen Ergebnissen beruhigen. Also auch hier bei speziellen Auswertungen Für die Exposition von Mobilfunkmasten oder von Rundfunksendemasten haben wir auch kein erhöhtes Risiko gesehen für Hirntumore.
Also vorerst Klarheit zum Thema Handystrahlung und Hirntumore, aber es soll weiter geforscht werden. Denn man weiß ja nie, neue Methoden, neue Erkenntnisse vielleicht. Es soll vor allem weiter geforscht werden mit Blick auf andere Krebsarten. Also wir haben ja jetzt nur über Hirntumore gesprochen, aber vielleicht begünstigt ja sowas wie Handystrahlung die Entstehung von Leukämie oder Schilddrüsenkrebs. Das soll weiter erforscht werden.
Ja, vielleicht noch eine Sache, weil viele von euch möglicherweise sagen, die Handystrahlung ist ja nur das eine. Aber was ist mit der elektromagnetischen Strahlung, die vom Handy ausgeht, beim Laden zum Beispiel, wenn man unmittelbar mit dem Kopf daneben liegt? Dazu sagen die Cottbusser Forscher, die Grenzwerte, die in der EU gelten, die sind wirklich vernünftig und werden auch eingehalten. Also auch da eigentlich eine gute Nachricht für uns alle. So, gestern hatten wir es ja an der Stelle davon, dass es auch immer weniger Geldautomaten in Deutschland gibt, vor allem auf dem Land. Und heute geht's in eine ähnliche Richtung, die mindestens mal genauso ärgerlich ist, würde ich sagen. Es verschwinden nämlich auch immer mehr Postfilialen. Aktuell fehlen bundesweit rund 140 sogenannte Pflichtstandorte. Das hat jetzt die Bundesnetzagentur veröffentlicht.
Pflichtstandorte. Klingt gut und ihr hört es raus. Da geht es nicht darum, dass irgendwer freiwillig irgendwo eine Post aufmacht. Das ist tatsächlich gesetzlich geregelt. Wir sind ja in Deutschland, dass die Post in jedem Ort, der mehr als 2000 Einwohner hat, eine Postfiliale betreiben muss.
Marlies, ich habe mal nachgeschaut. Mhm. Bei mir in Thüringen fehlen 3 Pflichtstandorte der Post. Wie schaut es bei dir in Nordrhein-Westfalen aus?
Ich habe die halbe Nacht gezählt, lieber Lars. Was schätzt du denn? Was schätzt du denn? Wie viel fehlen hier?
Also, ihr seid ein bisschen größer als wir, ne?
24. Ui. 24 von den vorgeschriebenen fehlen. Ne? Aber ich würde sagen, egal, wenn es nur 3 wären, ist immer ärgerlich, oder?
Absolut, da geht es um die Einzelfälle und so weiter, weil natürlich jeder betroffen ist, der da in der Nähe eben keine Postfiliale hat. Dass es jetzt in Deutschland gleich 140 Filialen zu wenig gibt, das hat sich übrigens auch ganz schön schnell so entwickelt. Vor nicht mal einem Jahr war von eben nicht mal der Hälfte die Rede. Drängt sich irgendwie für mich zumindest die Frage auf, woran liegt das?
Aber ist nicht so ganz überraschend. Also das hat vor allem damit zu tun, dass es gerade in ländlichen Regionen weniger Läden gibt, weniger Supermärkte. Also viele von denen waren ja oder sind auch noch quasi so nebenbei dann auch eine Postfiliale. Also kennt ihr wahrscheinlich alle, so eine Posttheke in der Ecke, kann man da mal schnell auch noch ein Paket abholen oder aufgeben. Aber das Problem ist eben, wenn diese Läden jetzt zumachen, und das war offensichtlich der Fall, dann ist der Postschalter direkt mit weg.
Ja, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, das Geld spielt so eine gewisse Rolle. Als Ladenbesitzer bekommt man nämlich eine Provision von der Post, wenn man das Postgeschäft eben nebenbei mitmacht. 5% für Pakete, Briefe und so weiter. Und das ist für einige Ladenbesitzer eben nicht ausreichend, um die gestiegenen Kosten für zum Beispiel mehr Personal zu decken. Immer liegt ja auf der Hand. Online-Shopping wächst, die Retouren damit auch. Und dafür braucht es natürlich immer mehr Personal, um das zu handeln. Und ich sag mal, das rechnet sich dann eben ganz schnell nicht mehr bei nur noch 5% Provision.
Jean Dreifke, der hat das auch gemerkt, der hat so einen Getränkeshop in Schleswig-Holstein, in Großhansdorf. Und er hat jetzt im Sommer aufgehört, auch Postgeschäfte in seinem Kiosk abzuwickeln, weil er eben damit Minus gemacht hat.
Wir fanden das als zentraler Anlaufpunkt für den Ort recht gut. Und das war in den Anfangsjahren auch für uns recht gut. Aber der Mindestlohn ist derartig gestiegen, dass die Vergütung der Post nicht ausreicht, um eine Viertel Aushilfe zu bezahlen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt nach 17 Jahren aufhören.
So, da sind wir ganz schnell bei Lebensqualität auf dem Land, Daseinsvorsorge und so weiter. Wir haben jetzt diesen Eindruck aus Schleswig-Holstein gehört, aber auch in anderen Regionen gibt es natürlich dieses Problem. Im Münsterland zum Beispiel, dort im Ort Schöppingen, hat die Filiale vor etwa einem Jahr geschlossen und das hat ganz schön viel Unmut erzeugt.
Ich habe gehört, es lohnt sich nicht mehr hier in Schöpping.
Wir müssen für jedes Päckchen, für jeden Brief bis nach Horstmar oder nach Heeg. Und dann stelle ich mir auch immer vor, die älteren Leute, die hier wohnen, wie sollen die das handhaben? Es ist ein Grauen.
Die Post hat das natürlich erkannt, dieses Problem. Die hat auch schon Ideen, wie sie es lösen könnte. Also es gibt ja Packstationen, ne? Kennen wir auch alle. Davon soll es künftig mehr geben. Und die Posttochter DHL, die will künftig sogenannte White-Label-Automaten aufstellen, also weiße Etiketten. Das sind Packstationen, in denen nicht nur DHL-Pakete dann landen, sondern auch die von anderen Versanddienstleistern. Es gibt dafür auch schon so Prototypen, zum Beispiel in Österreich, da gibt es mehrere hundert schon von denen.
Ja, und dann gibt es ja auch noch die Poststationen. Davon will die Post auch noch mehr aufbauen. Bisher gibt es davon in Deutschland 500. Die Post möchte aber bald doppelt so viele haben. Und bei den Poststationen, da kann man eben nicht nur einfach sein Paket abholen, sondern auch Briefe und Pakete frankieren und abschicken, ohne Bargeld, Briefmarken und Porto kaufen und bei Bedarf sogar per Videocall mit einem Mitarbeiter sprechen.
Innovativ, ha? So, das war's von uns für heute. Wir hoffen, ihr kommt gut in diesen fantastischen Dienstag. Meldet euch gerne bei uns, wenn nicht, ne, dann können wir vielleicht helfen.
Ja, wir versuchen es zumindest. Wir, das sind Marlies Schaum und Lars Sänger. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder.
Bis dann. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.